Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Borgard spricht. Heute mit Carlos Lobo. Carlos ist ein sehr gefragter und talentierter und sehr netter Synchronsprecher und Schauspieler. Zudem hat er feine Senor, tiefe spanische Wurzeln, weswegen diese Folge einen sehr besonderen Start ins Podcastgespräch genießt. Also, vámonos. Borgard habla con Carlos Lobo.
Dígame. Hablar de la vida contigo, dígame. Lo que quiero saber es qué tal tu día, dígame. Dígame, 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 dígame.
Ich bin platt. Sehr gut. Dankeschön.
Gerne.
Du sprichst Spanisch.
Ich spreche auch Spanisch, ja. Ich habe das gelernt, als ich nach Spanien gezogen bin, mal für eine Weile, weil ich Spanisch lernen wollte.
Ja.
Und habe dort auf der Universität in Salamanca.
Salamanca.
Ja,
Spanisch. Sehr schön, war ich noch nie, aber
wunderschöne Stadt,
ja, wirklich,
ja.
Ganz tolles. Ich bin genau unten in Malaga.
In Andalusien.
Die meisten kennen das nur vom Eis, genau.
Da wohnen so viele Scheichs auch, ne?
Ja.
In Malaga. Die
heißt
haben da so
wirklich Scheichs?
Scheichi?
Nicht Scheiche?
Scheiche?
Scheiche nochmal.
Scheiche und Zoten.
Nee. Ja, ja, ich weiß, neben meinem FC-Fan sein bin ich ja auch Malaga-Fan und ein Scheich hatte das ja damals gekauft. Da waren die zack in der Champions League, dann hat er sich wieder zurückgezogen, waren die zack in der zweiten Liga. Das macht ein Scheich.
Du bist also in Malaga geboren?
Nein, geboren bin ich in Mannheim.
Ach so, okay. Das Malaga.
Kurpfälzer, meine Eltern sind halt Andalusier und ich war da auch ein paar Jahre. Und ich fühle mich auch so. Wir haben auch zu Hause ja nur Spanisch gesprochen. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, die gesagt haben, von der Haustür nach innen Spanisch. In Mannheim, meine ich jetzt. Und von der Haustür nach außen Deutsch. Und so spreche ich auch Spanisch, wie ich jetzt hier Deutsch rede.
Cool. Aber warum hast du in Malaga dann gewohnt? Weil ihr dann doch nochmal darüber gezogen seid?
Ja, oder? Ich habe da auch ein bisschen Schauspiel gemacht. Und meine Eltern sind auch wieder hingezogen. Als Kind war ich da. Und nach der Rente sind meine Eltern eben wieder zurück. Und dann wurde mein Vater leider krank. Und dann habe ich ihn gepflegt. Genau. Zwischen den Zeiten, wo ich nicht fest engagiert war an Theatern, hat man ja dann Zeit manchmal, so als Schauspieler, als ich noch nicht so viel gesprochen habe.
Und kann man das sagen, wie fühlst du dich als Deutsch-Spanier, Spanier-Deutscher oder Spanier und Deutscher? Wie läuft das?
Das war tatsächlich immer eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil die so an mir gezerrt hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen fast identitätslos gefühlt. Und jetzt im Zuge der Wir sind doch eins, Europa und so, sage ich, ich bin ein Europäer und habe zwei Herzen, die zu einem verschmolzen sind. Außer beim Fußball.
Wollte ich gerade fragen.
Außer beim Fußball, da ist es natürlich, die deutsche Nationalmannschaft ist mir so gar nicht nah. Eher Spanien. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich mit den Nachbarn immer, die haben mit dem Besen immer auf den Boden geklopft, wenn Spanien ein Tor geschossen hat, meine Mutter dann mit dem Besen an die Decke. Und so haben wir uns immer gereizt. Also ich mochte auch das Spiel nicht. Das war mir damals sehr so unsaubere, dreckige 1:0 oder gegen Österreich sogar ein abgesprochenes 0:0. Ne? So. Nee, da fand ich das spanische Spiel schöner bis vor kurzem und irgendwann ging mir das auch selber auf den Keks mit diesem Tiki-Taka. Für die es nicht wissen, ne? Dieses kleine.
Ja, kurz, ja, klein.
Ja, gibt ja Leute, die sich nicht für Fußball interessieren.
Absolut, das ist richtig. Du bist dann doch so ein bisschen hin und her gereist, auch in der Jugend oder in der Kindheit?
In der Kindheit, ja, da waren wir sowieso jährlich bestimmt 4-5 Wochen, ne, in den Schulferien. In der ganz kleinen Kindheit haben wir auch ganz da gelebt. Meine Eltern hatten aber auch eine Wohnung in Barcelona. Da war ich schon als Einjähriger. Irgendwann haben sie es verkauft, habe ich nicht verstanden. Ich wäre heute Multimillionär. Ja, die haben die Wohnung in Barcelona verkauft und dann in Malaga. Dann, naja. Genau, ich bin dann später nochmal gereist. Also ich reise eh sehr gerne, bin aber Anfang 40 dann nach New York. Habe da nochmal gelebt, studiert, gearbeitet. Wollte immer, frag ruhig.
Nein, ich rede immer. Nein, dafür sind wir ja hier, dass du ja, viel redest. Nur ich habe dann immer so viele Zwischenfragen. Und bevor ich dann nachher sage, weißt du noch, als du vor einer Viertelstunde gesagt hast.
Frag zwischen.
Kein Problem. Ich wollte nur darauf hinaus, weil ich weil ich mir dachte, du bist jetzt hier und da mal hast du mal gelebt und bist dann da vielleicht ein bisschen groß geworden und hier ein bisschen groß geworden. Wo kommt denn dann
der... ist schon Deutschland.
Okay, das ist dann der Hauptteil, der Hauptsitz gewesen. Weil irgendwann muss man sich ja mal dann auch entscheiden, was werde ich denn oder was will ich denn werden?
Ja, gerade
beruflich.
Und
das ist ja bei dir Schauspieler gewesen. Wo kam, wo war denn da die Entscheidung?
Der
war das
Weg,
dann in Mannheim?
Nein, der Weg war, das war in Mannheim, ich habe gerade auf dem Fahrrad drüber nachgedacht, ich war
wer
ja
bin ich eigentlich?
Wer bin ich? Und wenn ja, ich war auf dem Hauswirtschaftsgymnasium und als einziger Junge in der Klasse, das kam mir so an Bildern, weil ich überlegt habe, ne, was wird der fragen, was muss ich da jetzt aus dem Nähkästchen? Und das war in Mannheim und ich habe die Schule gehasst, ja. Und ich bin da nur hin, es hat mich so gelangweilt und bin da wirklich hin, weil ich dann die Prüfung machen musste und so und habe aber parallel schon ein Praktikum beim Radio angefangen, so hat es nämlich angefangen und bin dann hin, die Lehrerin musste mir halt trotzdem meist fast die volle Punktzahl geben, weil Deutsch und so, das hat mir einfach gelegen, also bis auf Mathe.
War Sprachen. Schon
Sprachen, ne, Englisch, auch Spanisch, klar. Ansonsten habe ich mich einfach schon beruflich mit dem Radio auseinandergesetzt.
Was hat dich da so fasziniert am Radio?
Sprache. Ich habe als Fünfjähriger war ich schon in der Badewanne und habe eigene Radiosendungen aufgenommen, Verlosungen, mich dann angerufen, auch gewonnen. also die komplette Moderation, dann auch noch die Lieder eingesungen.
Hast du Geschwister, die mitgespielt haben oder warst du der Alleinunterhalter?
Ich bin der Alleinunterhalter. Ich habe zwar einen Bruder, aber der ist 10 Jahre älter. Nee, ich habe das alles alleine gemacht, bis das Wasser kalt wurde in der Badewanne. dann
ist auch gute Akustik im Badezimmer.
Ja, gerade zum Singen. Ich habe dann Preise aufschreiben, eben ein Lied dazu geschrieben und wie heißt das Flugzeug, was damals abstürzte und jetzt rufen sie an und genau, furchtbar.
Und da die Faszination dann zum Radio oder zum Sprechen halt auch schon direkt?
Ja, wahrscheinlich kommt das auch durch die Mehrsprachigkeit. Aufgewachsen, ne? Die Affinität. Mein Vater hat auch noch, der hatte schon großen Humor und hat auch sehr viel gespielt. Und Radio war für mich so das Nächste. Ich bin in einem Vorort, also Mannheim-Neckarau, ja. Und damals dachte ich schon, oh Gott, wer soll dich denn hier irgendwie entdecken? Du willst natürlich.
Wer kommt denn dazu, wenn ich an der Badewanne vorbei?
Ja, genau. Genau. Und Radio war zumindest noch, es gab Lokalsender und da habe ich mich vorgestellt und die haben zu meiner Verblüffung, weil ich damals nicht ganz so hochdeutsch reden konnte, schon so
weil der Akzent
Mannheimer ist, Slang,
ach so,
aber
Mannheimer
der spanische, sondern so ein bisschen Xavier Naidoo und so wie die ganzen. Oh Gott, den darf man jetzt gar nicht mehr nennen.
Nee, der ist ja nicht verboten.
Den kenne ich sogar noch, wir waren in derselben Kneipe, haben wir gearbeitet. Ja, und dann haben die mir den Platz gegeben. Und von da ging die Kette los, weil wir mal eine Sondersendung für Roncalli gemacht haben. Und einer der Clowns war Portugiese, wir konnten uns super unterhalten auf Spanisch. Und irgendwann sagte der, ich sehe da so einen Glanz in deinen Augen, da ist doch noch ein bisschen mehr, du willst doch nicht nur Radio machen und so. Und habe ich gesagt, ja, vielleicht, ja. Und dann hat er mich eingeladen, hat gesagt, du kannst bei uns anfangen, ich unterrichte dich, ne, Clown.
Und war das schon nach der Schule?
Das war 1989 sowas. Ja?
Aha.
Also da war ich fertig mit der Schule und habe das auch dann versucht, aber relativ schnell gemerkt, es ist nichts für mich, dieses doch ständig Reisen, dieses fast ins
vagabunden Zirkusleben
ja,
schon.
Ja, und so. Also ich habe es später dann an Theatern gemacht, das ist dann auch so eine Pseudo-Großfamilie. Aber da war ich zumindest stable, ne, so 3-4 Jahre irgendwo, auch in so wunderschönen Städten wie Oberhausen und Bonn. Ja. Also ich wollte dann immer in Köln bleiben. Also nichts gegen die Menschen in Oberhausen, aber es ist einfach schon sehr diese Arbeitermaloche. Wenn man nicht daherkommt, ich kenne es ja aus Mannheim. Mannheim ist nicht unbedingt schön. Mhm. Mannheim ist auch für Besucher nicht attraktiv, aber da selber fand viel statt. Also in Mannheim ist ja große Leute. Uwe Ochsenknecht, Nina Kunzendorf, was weiß ich, und das ist eine Generation fast und ich kenne die auch, ich mit Nina war ich sogar zusammen mal und die Musikszene, also da ist schon viel los.
Ja. Cool. Und du bist dann aber trotzdem irgendwie zeitweise rumgereist mit diesem Zirkus, oder was dann? Oder war das
ganz kurz. Das also kurz da, wir reden hier von Monaten. Ne? Mhm. Also die Liebe
zum Zirkus. Ja, aber das reicht ja schon, dass es prägt, oder? Dass du dir eine Meinung bildest und sagst, nee, finde ich doch nicht so cool. Ja. Und dass vielleicht einiges hängen geblieben ist auch trotzdem.
Ja, nee, hängen im Sinne, also ich gehe jedes Jahr und ich muss wirklich eine Lanze auch für Roncalli selber brechen, die seit so vielen Jahren kriege ich immer noch freie Karten für die gesamte Familie. Es ist wirklich ein ganz enger Kreis, ja. Es waren mehr so Steine, die einen so nach vorne katapultiert haben, als hätte man mich auf so einen Stein gesetzt und dann auf so eine Steinschleuder.
Wo bist du denn dann gelandet?
Dann bin ich tatsächlich auf der Schauspielschule gelandet, habe dann doch vorgesprochen. Und die habe ich aber auch nicht zu Ende gemacht. Nach anderthalb Jahren hat mich damals Anna Badoa ans Staatstheater Mainz engagiert. Da war ich fest schon.
Du bist abgeworben worden quasi schon.
Ja. Und von da an war ich auch immer an festen Häusern bis 2003. Und dann habe ich so als Gast, dann war ich in Hamburg am Schmidt-Theater.
Also so über 10 Jahre dann oder was, ja?
Ja,
tatsächlich.
Ja. Mhm. Und ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Das waren so Dramaturgen und so, die gingen mir auf den Keks, muss ich sagen. Ja, weil es war wie beim Fernsehen oft Redakteure. Ja, aha. Wir können es ja offen sagen. ich bin ja nur Sprecher. Nein, stimmt nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich wollte nicht mehr fest. Diese Verfügung zu jeder Lesung, jede Sonntagsmatinee, das kennt man. Und dann.
Ja, du kanntest das ja dann auch nicht anders tatsächlich, oder? Wenn du von der Schule diese kleine Zirkusnummer hattest, dann vielleicht, in Anführungsstrichen Zirkusnummer, und dann direkt der erste feste Job war dann im Theater, wirklich, ne?
Das war der erste feste Job. Es gab noch ein Zwischeneklat. Meinen Eltern zuliebe habe ich eine Bäckerlehre angefangen. Das war vor dem Gymnasium. Ich habe das also so dreistufig gemacht und auch gemerkt, das ist ja, das ist ja viel gar zu nicht. Früh. Meine Freunde kommen nach Hause vom Feiern, wenn ich gehe. Ja. Also war schon wieder im Grunde aus die Maus. Und ich backe und koche immer noch sehr gerne, aber unter Druck und für Menschen, die ich nicht kenne.
Und so früh?
Nein. Aber ich mach's gerne zu Hause.
Nee, aber hast du denn während der Zeit an dem Theater, du bist ja dann direkt in die Festanstellung, in die Engagement gesprungen, hast du da nebenher dann auch das, was man vielleicht sonst nach der Schauspielschule so macht, um sich ein bisschen umzugucken, hast du das dann gemacht während des Engagements? Blieb da Zeit für, zu sagen, ich will ja mal ein bisschen drehen oder ich will mal ein bisschen sprechen? Weil im Theater ist ja schon sehr zeitintensiv.
Es war zeitintensiv, ja, aber auch die Zeit war, da waren noch mehr Leute engagiert, ja. Also wenn ich jetzt in Dortmund, waren wir, glaube ich, noch 17 Leute im Ensemble. Das waren damals in Mainz, waren es, glaube ich, schon noch knapp 30. Aha. Also, ja, es ging. Ich habe schon angefangen zu drehen. Ein Fall für zwei und diese ganzen Sachen, weil die auch in Wiesbaden waren. Ja, aber es lief so ganz allmählich an und das Sprechen auch, das kam erst vor 15, 20 Jahren.
Wie ist das?
Meine Güte.
Ja. Da sind doch so auf Wachsrollen eingesprochen.
Ah, ich habe beim Radio habe ich tatsächlich mit diesen Bändern gearbeitet. Ja. Beim Synchron habe ich das nicht kennengelernt, weil da bin ich relativ spät eingestiegen, vor 12 Jahren erst.
Guck mal, und ich habe sogar auch noch in meiner Ausbildung zum Mediengestalter, die ich noch gemacht habe nach der Schauspielschule, die ich auch nicht fertig gemacht habe, aber nicht, weil ich abgeworben worden bin, sondern weil ich gegangen worden bin.
Oh, ja. Wo denn? Wo warst du denn?
Am Keller.
Ja, kenne ich.
Also der Keller.
Waren so Größen wie Lauterbach, ne? Und Till Schweiger.
Ja, genau, richtig. Und ich glaube, Hella von Sinn war auch da. Und Annette Frier war auch da.
Siehst du?
Ich habe in der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton, das war noch vor der Zeit, vor den ganzen DSLR-Kameras, vor den, ne, den digitalen Kameras, da habe ich tatsächlich auch noch auf Betacam Kassetten und große Schleudern gedreht. Also so alt ist es jetzt auch nicht her. Ne? Das sind jetzt keine Filmkameras, wo noch einer mit drehen musste oder der Blitz mit Schwarzpulver ausgelöst wurde. Oh. Aber trotzdem fühle ich mich da auch schon so ein bisschen wie ein kleiner Dinosaurier, der damals noch wirklich an so einer Schnittmaschine geschnitten hat. Wirklich so mit Crash Record und kronk.
Und du bist ja viel jünger als
genau, ich bin ja trotzdem noch jünger.
Bruder sein.
Mindestens. Wie ist das denn dann angelaufen, während du an einem Theater warst, dass du dann doch noch hier und da mal ein bisschen gesprochen, ein bisschen gedreht hast, weil das Eigeninitiative war? Oder ist da wieder auf dich jemand auf dich zugekommen, wie damals der portugiesische Clown?
Ja, ich habe, also Amateurtheater habe ich schon vorher gespielt, ne? Und da, das kam dann so, ich habe den Namen vergessen, aber das war ein Herr, der drehte auch Filme und der fragte mich mal, ob ich was einsprechen will, so Voice-Over und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also er meinte damals, ja, du hast eine gute Stimme. Und so ging das los und irgendwann habe ich dann halt auch Proben zusammenbekommen. Und die
hattest
dann,
du von deiner Radiozeit nicht?
Doch, aber ganz ehrlich, also ich habe ja dann, ich bin umgesattelt auf Bundesliga-Berichterstattung. Oh. Und ich habe heute noch Aufnahmen, wo ich mit dem Waldhof Mannheim-Trainer ein Interview führe und er ja schon einen schlimmen Dialekt oder Akzent hatte, aber ich tatsächlich auch. Ja. Also da, das kann man nicht verwenden. Mein Phonetiklehrer hat mir dann auch ein Jahr lang verboten, nach Mannheim zu fahren. Und da wirklich, und er war streng, ein toller. Toller Lehrer. Hubertus Petroll, der war heute Nachricht.
Ein GPS-Sender, so an den Knöchel
genau,
gehangen.
Dass genau, genau.
Du bist zu nah dran. Hast du so einen Schock bekommen?
Was ist das denn für ein Helikopter über mir? Ja, ja.
Bitte drehen Sie um, gehen Sie wieder ins Hochdeutschgebiet.
Genau. Naja, die Kurpfalz ist schon schlimm. Es ist so lustig. Ich habe auch mit Daniela Katzenberger, die ist ja auch da aus der Ecke, und wir haben ja einen Film gedreht zusammen. Im Dialekt. Und sie dachte tatsächlich, sie redet Hochdeutsch. sie ist super nett. Also und trotzdem ist es, glaube ich, die Eigenwahrnehmung, wie der Düsseldorfer selber nicht merkt, dass er Fisch sagt und nicht Fisch. Mhm. So ist es, glaube ich, auch dann, wenn du denkst, dass du so redest, dann ist das auch Hochdeutsch. Aber man vergisst die Melodie.
Ich habe viele Kollegen hier schon auf der Couch sitzen gehabt, die auch sagten, als sie auf die Schauspielschule gekommen sind, mussten sie erstmal richtig sprechen lernen. Die haben gedacht, ja, ich spreche Hochdeutsch und das ist so. Aber einige mussten sogar neue Vokabeln lernen, weil die das Wort, ich sag mal jetzt ganz blöd, Kartoffeln nicht kannten, weil sie da nur ihr komisches, weiß ich nicht, Krumpenbecken oder was auch immer.
Krumpier, genau. Ja.
Wie du da sagst, die eigene Wahrnehmung ist da schon oft verzerrt, wenn man das von Kindesbeinen so anspricht. Ne? Tatsächlich. Wo kommen denn dann die ganzen Reisen nach New York und dann auch in Spanien, wo du ja auch was beruflich gemacht hast, wo kommen die dann rein in die Biografie? War das auch noch Werdegang oder war das schon Job?
Das ist teils Werdegang, dann teils später, wie gesagt, als ich meine Eltern, meinen Vater vor allen Dingen gepflegt habe, hatte ich ja trotzdem Zeit, mich weiterzubilden und so. Ich habe, genauso wie ich hier viele spanische Sachen einspreche für bestimmte Firmen und Produkte, habe ich das in Spanien auch auf Deutsch gemacht, zum Beispiel. Und nach Amerika hat es mich getrieben, wie jeden seriösen Schauspieler, der natürlich also weit über die Method Acting hinaus und wahrscheinlich, weil ich die Schauspielschule abgebrochen habe, hat irgendwas in mir genagt. Noch, das musst du zu Ende bringen. Und du
fällt ein Puzzlestück.
Ja.
Und das liegt in Manhattan.
Indeed. Und dann bin ich dahin. Ich habe einen Workshop in Berlin gemacht bei Larry Moss, auch ein toller Mensch, der mir irgendwann sagte, hey, versuch's doch mal, geh doch mal rüber. Und so, und der hat mir dann auch einen Kontakt zu William Esper gelegt und ich konnte da anfangen. William Esper Studio, eine tolle Schule. Ich finde auch, eben, es geht ja übers Meissner, ist über die Method hinaus. Ne? Meissner Technik ist wahrscheinlich eher nur den schauspielenden Kolleginnen bekannt. Mhm. Aber also die Hausnummern können vielleicht helfen. John Malkovich war auf der Schule, Jeff Goldblum und so, Sam Rockwell.
Das ist auch eine Schule mit einem Abschluss, mit einem bestimmten Jahrgang.
Naja, du machst, genau.
Also nicht auch noch ein erweiterter, elaborierter Workshop?
Nein, ich war da 2 Jahre, 7 Tage die Woche, wirklich, 7 Tage die Woche. Und dazwischen oder hinterher haben wir uns noch einmal die Woche bei Kollegen in der WG getroffen, haben noch Stücke gelesen. Also die nehmen ihren Beruf da wirklich ernst, bei natürlich gefühlten 15 Millionen Konkurrent-Schauspieler.
Wie alt warst du da, als du da?
Das war sehr spät, wie gesagt, Anfang 40. Ja. Und die schrecklichste Erfahrung war, weil wir da auch Körperunterricht hatten, als der Körpertrainingslehrer sagte, so, wir legen uns einfach mal auf den Boden und machen eine Drehung, drehen unseren Körper. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen, überall knackte es. Ja. Nach 2 Monaten
waren die anderen alle Jungspunde oder was? Warst du da der Opa?
Ich war nicht der Älteste, aber ich war halt schon, klar. Also wir hatten von 18 bis auch Mitte 50 Leute, aber die meisten waren jung, klar, Schauspielschule. Ja. Aber ich wollte es wissen und es hat mir auch Türen geöffnet. Ich hatte natürlich auch Leute in der Klasse, das waren Kinder berühmter Leute, ja, und die haben mir dann auch gute Castings besorgen können. Ich habe am Broadway gespielt und so. Und es war eine schöne Erfahrung. Nach 3 Jahren habe ich gemerkt, ich bin Europäer. Und mit Amerika bekam ich dann so ein bisschen, ja, wir kriegen das jetzt so nicht nur Trump mit, sondern überhaupt. Also man muss da, glaube ich, das wollen. Und selbst die Amerikaner unter sich, wenn sie sich nicht aus der Highschool kennen oder so, ja, können sie sehr distanziert sein, lassen sich nicht in die Karten gucken.
Ja, und selbst in der Highschool, ich bin damals auf die Highschool gegangen, auch für ein Jahr in Amerika, in Louisiana, und ich fand es immer total verblüffend. Dort ist das Wort Freundschaft, hat einen ganz anderen Wert als hier in Europa oder in Deutschland auch.
Und wie ist das da? Ich meine, ich war ja wirklich nur in New York und ein paar Monate in L.A., aber das ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Denke.
Ja, du hast einen Freund dort und das ist dann halt, entweder ist der dein Freund, weil der wirklich dein Nachbar ist und du kannst mir nicht aus dem Weg gehen.
Ja.
Also als ich dort gefragt worden bin, wie viele Freunde hast du so quasi, und ich habe gedacht, naja gut, okay, ich wohne schon seitdem ich geboren bin in Ehrenfeld, bin da zur Kindergarten gegangen, Grundschule, Gymnasium. Ich habe wahrscheinlich 12 enge, wirklich enge Freunde, ne?
Ja.
Und das ist für die unglaublich ungreifbar. Das kann ja nicht sein, das sind doch nur Leute, die du so kennst. So viele Freunde kann man auch gar nicht haben.
Ja.
Und die sind da wirklich sehr, also okay, ich war da 2001 auf 2002, ne? Das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Keine Ahnung, mittlerweile ist das Internet hier, hat die ja auch ein bisschen mehr weltlicher gemacht, muss man ja so sagen. Die haben mich gefragt, ob ich mit dem Boot gekommen bin. Ob es stimmt, dass, wenn man ohne Führerschein fährt, die Hände abgehackt
bekommen.
Gibt es Regen in
diese
Europa?
Diese Geschichte hörst du 30 Mal am Tag. Wir wurden auch gefragt in New York, where are you from, Germany? Oh, did you come by bus?
Ja, ja.
Aber klar.
Schade, ne? Und das war ja dann schon, das war ja ein bisschen später als 2002.
Ja. Auf der anderen Seite gut. Ich meine, ich weiß auch nicht alles über Amerika, ja. Oder, aber.
Ja, gut, aber du weißt wenigstens, welche Himmelsrichtung es liegt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
So, genug Amerika gehatet. Nochmal ganz kurz zurück auf die Schauspielschule dort. Ich habe vor kurzem einen Workshop geleitet und da war auch eine Teilnehmerin, die war auch ausgebildete Schauspielerin und die hat in New York auch Schauspielschulen besucht und die sagt, das ist total schwierig gewesen dort, weil sie halt überhaupt nicht arbeiten durfte dort als Deutsche, sondern sie durfte nur als Studentin dort sein und ist deswegen von Schule zu Schule gehüpft, durfte auch nichts spielen, durfte ja keinen Job annehmen, weil die Amerikaner wollen ja das, bin ich ja doch wieder beim Haten, die wollen ja ihr Geld auf jeden Fall nur an die Amerikaner auch verteilen. Du darfst ja nichts verdienen, wenn du nicht Amerikaner bist, außer du hast das goldene Ticket. War das für dich einfach?
Ja, ich hatte
oder
das goldene Ticket, wollte ich gerade schon einwerfen. Ich hatte das Glück, dass ich da war, als ich schon die Stimme von Javier Bardem war und zig Zeitungsartikel und so zeigen konnte, auch Hauptrollen gespielt habe, ja hier in Deutschland fürs Fernsehen. Und das hat denen gereicht, damit ich das Artist-Visum bekam.
Hast du das dann über die Schule bekommen?
Oder ja, ich habe ja dann so ein Letter of Intent, ne, und von Bill selber bekommen. Und mit einem, man nimmt sich da einen Anwalt, zahlt dem schön seine $3,000 und der bringt das dann eigentlich schon durch bei sowas. Es war ja, der hat mir das dann besorgt. Und ja, sie wollen das Geld da behalten, klar. Also noch schöner war es ja, dass ich dann meine Steuer, die ich hier in Deutschland abgeben musste, ja auch noch in Amerika versteuern muss.
Schön,
ja.
Doppelt.
Mhm. Also das ist dann, ja.
Aber du hast da tatsächlich auch gespielt am Broadway. Wie war denn die Erfahrung?
Boah.
Also hast du dann einen Moment gedacht, wow, ich stehe gerade hier am Broadway und darf jetzt hier
spielen? Ja, wir haben am Duke Theater, das war schön. Wie gesagt, die sind strenger. Ich weiß noch einmal, da bin ich kurz nach 10, ne? Probenbeginn, 10:01 oder so tatsächlich, weil abends dann eine Rundmail kam vom Stage Manager, der dann alles aufschrieb, was so am Tag passiert war, so wie hier auch Theaterprotokoll. Mr. Lopez was 1 minute late. Boah. Ja, also das ist schon krass. Aber ich habe auch schöne Zeit, also ja, es ist toll, es ist wirklich toll, ja, für eine Zeit lang. Dann geht man sehr schnell über im WG-Zimmer wohnen für $800 und so. Aber es war für mich eine wunderbare Zeit. Ich konnte, wie gesagt, auch arbeiten. Ich habe dann auch so Jobs gemacht wie Usher im Kino, ja, so ein Einlasser oder auch am Theater. Deswegen kam ich überhaupt, Susanne Vega, kennst du die noch?
Susan Vega. Hello, genau. My name is Luca? Nee.
Zum Beispiel.
Doch, ja, ne?
Die hat mir ein Privatkonzert gegeben, weil ich da eben dieser Einlasser war und die hat sich eine halbe Stunde warm gesungen und kein Mensch war drin außer mir. Ich saß in der Mitte des Saals und ich kannte sie natürlich auch, ist ja klar. Und ich war so, also das war unglaublich, ja. So Sachen cool. passieren dann in ja, Amerika. Das fand ich, das ist ja das, was man auch hören will, ne, und sehen will, klar.
Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es eben so salopp reingeworfen. Du warst ja schon die Synchronstimme von Javier Bardem. Wie ist das denn passiert?
Das war ein klassisches Casting, ein Anruf aus München. Irgendeine nette Dame von damals der FFS-Firma. Die sagte, ja, wir suchen eine Stimme, die auch spanischen Akzent quasi nachmachen kann oder macht. Und dann bin ich nach München gefahren. Das war für den Film Vicky Cristina Barcelona.
Du warst damals schon etablierter Synchronsprecher?
Null. Ich habe noch nie. Das war auch etwas für mich Unerreichbares. Oh, ich hatte in jungen Jahren gehört, ein Kollege hatte sich, glaube ich, mal beworben und flog direkt raus, weil die gesagt haben, so, jetzt spielen Sie mal hier Rauchen. Und er wollte eine Zigarette in den Mund nehmen und im Studio und so. Und für mich hatte das sowas, oh, das ist ganz schwierig, das machen ja nur die Großen und so. Genau, und das kam 2008. Und dann bin ich da hingefahren und es war echt lustig. Ich habe dieses Casting gemacht, hatte wirklich null Ahnung und einen Kopfhörer an mit dem Regisseur. Und dieser Regisseur sprach zu mir, Carlos, ja, das war sehr gut und so. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das ist die Stimme von John Malkovich, was er auch so war, Joachim Tennstedt. Das war schon ulkig. Und der hat dann gesagt, ja super, passt drauf, nehmen wir. Und seitdem... bin ich die Stimme von Javier Bardem, cool. bis auf ein, zwei Ausnahmen.
Ja, man hört auch immer wieder von Kollegen aus Berlin, die sagen, oder Leute, die schon mal in Berlin gesprochen haben, die sagen, ja, dann sitzt du da im Studio und du hast deinen Regisseur auf dem Kopfhörer oder eben durch die Boxen hörst du den und dann denkst du dir, hey, warte mal, da spricht doch jetzt gerade Tom Hanks mit mir oder nicht? Oder weil die Regisseure halt auch oft Synchronsprecher sind und dort große Rollen sprechen und so.
Ja, mittlerweile ist es ja toll. Also ich bin ja jetzt doch sehr oft in Berlin und München und so und dann eben triffst du auf Kollegen. Ich habe ja, Skyfall hat ja Javier Bardem auch gemacht und dann hat irgendwann James Bond, wie heißt der jetzt? Skyfall, wie heißt denn der?
Der Schauspieler.
Ja, Daniel Craig, genau. So. Und die deutsche Stimme war natürlich auch ein Kollege und der hat dann Regie gemacht und auf einmal stellten wir fest, huch, wir sind ja eigentlich James Bond und der Bösewicht.
Das stimmt. Cool. Ja, aber das ist doch super, dass du diese Stimme weiterhin fest hast, obwohl du als Homebase hier Köln hast, musst du
ja, sagen. Bleibt ja? auch so.
Ja. Und du bist viel unterwegs für solche Jobs eben? Für
gerade
Synchronjobs?
Synchron, genau, zum Drehen. Ich drehe ja viel vor der Kamera. Was ich nie verstanden habe, ist, dass man beim Synchron auch Drehen sagt. Das verwirrt mich immer.
Aber hier in der Gegend nicht, ne? Ich kenne das Berlin, auch, dass man das sagt, genau, in Berlin, was irreführend
klar
ist.
Klar haben sich die Bänder früher auch gedreht, aber trotzdem ist es sehr verwirrend für mich, weil, ja. Ich habe einige feste Stimmen und die holen mich schon nach Berlin. Natürlich hauptsächlich oft für Akzent, ja. Aber mittlerweile, also auch bei dem selber spreche ich ja oft auch ohne Akzent.
Wollte ich gerade fragen, das ist nicht immer mit Akzent, ne?
Nee. Das ist sehr leicht erklärt. Also wenn er selber englische Filme dreht als Ausländer, als Spanier, dann spricht er mit einem Akzent. Wenn er jetzt einen spanischen Film dreht als Spanier, dann übersetze ich das 1:1 ins Deutsch mit klarer Aussprache.
Sonst ist er bekloppt, wenn der eine plötzlich einen Akzent hat und alle anderen Spanier nicht. Was liegt dir mehr oder woran hast du mehr Spaß?
Das nimmt sich nichts.
Ne?
Nö. Alles gut. Es macht mir überhaupt Spaß, einfach bei ihm die Sachen zu machen, weil er so verrückte. Ich habe mit Axel Malzacher, einem tollen Regisseur, auch den Caribbean-Film gemacht, Fluch der Karibik. Und da hatte er die ganze Zeit so viel Blut im Mund. Und dann hat mir Axel immer Buttermilch mitgebracht. Ich kann keine Buttermilch mehr sehen, aber das ist eine schöne Anekdote.
Ja. Sind wir vom Mikrofon rumgesammelt, ja?
Und dann einen Eimer unter mir gehabt.
Ja. Welche Rollen sprichst du denn dann noch, wenn du sagst, dass du noch...
Demin Bichir ist fest, den kennt man aus Weeds zum Beispiel. Den durfte ich glücklicherweise in The Hateful Eight synchronisieren und habe dadurch auch Tarantino kennenlernen dürfen in Berlin. Das war auch verrückt.
Mega.
Ja. Also wirklich mega.
Also bist du da so wirklich in Synchron? Also viele Anekdoten hier sind da so ein kleines Reinstolpern bei dir, ne? So ein bisschen in Synchron reingestolpert, du wolltest es immer machen, hast aber nie richtig irgendwie den Mut zusammenbekommen und plötzlich sprichst du die Rolle und dann...
Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine unterbewusste Lebensphilosophie von mir, mich da nicht so, je mehr ich mich irgendwo reinknie, umso weniger klappt. Mhm. Und wenn ich dem gar nicht so viel Beachtung schenke, dann kommt einem mehr so, keine Ahnung, ob es da wirklich so Gesetze der Attraktion gibt oder nicht, ist mir letztendlich egal.
Ja, aber es ist ja vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, dass du dich nicht so sehr rein investierst.
Ja, meine ich ja, je mehr, wir, ne, so ein bisschen... Passt da jetzt die Self-Fulfilling Prophecy? Aber auf jeden Fall, je mehr ich etwas will, desto weniger kriegst es.
Ja, und ja, ja.
Je mehr ich ja, so entspannt
Self-Fulfilling wäre eher, wenn du sagst, ah, ich krieg's doch eh nicht. Ne?
Ja,
ich,
ja, ja, genau.
Ja, und dann, ja. Ja, klar, weil das nicht geklappt hat. Ne? Ja,
ja. Also was ich glaube ist, dass du eine Ruhe reinbringen kannst und die Ruhe hast du, wenn du dir nicht so viel Gedanken machst und bedingt was willst und so.
Der Markus Hase war letzte Woche hier und der erzählte, dass
Wer
er...
Wer ist das denn? Kenne ich nicht.
Wirklich? Was für ein Typ ist das denn?
Markus, entschuldige, natürlich kenne ich dich.
Der erzählte, dass er zu seinem Vorsprechen der Schauspielschule quasi noch Restalkohol im Blut hatte. Weil er kam auch zu spät und es war irgendwie schon der 6. Anlauf bei der, ich weiß nicht mehr genau, wie viel die Schauspielschule es schon war.
Ja.
Aber da ist er dann mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Leck-mich-am-Arsch-Einstellung rein, so komm, jetzt ich mache es jetzt irgendwie,
ja.
Hat geklappt.
Ja.
Ne? Vielleicht ist das, was du auch meinst.
Die größten Rollen, die ich auch auf der Bühne oder vor der Kamera, also wofür ich auch die größte Anerkennung bekommen habe.
Warst du immer betrunken?
nein, die habe ich ohne Mühe. Einfach, die sind einfach so mir zugeflogen, also die Natur, ja, ich denke an den Esel im Sommernachtstraum, da habe ich mich überhaupt nicht gequält, das war so, das kam, ich habe gemerkt, wie das so kam, ja. Mhm. Und ja, bei Rollen, wo ich nicht so einen Zugang hatte und mich dann so bemühen, das kann halt sehr schnell in Krampf ausarten.
Ja, das ist ja auch bei Castings, die ich manchmal mache als Synchronsprecher, da merke ich ja auch, bei Sachen, wo ich mich so sehr anstrengen muss, wo ich fast denke, nee, da besetzt der gerade echt den Falschen, da bin ich dann ja auch manchmal froh, wenn es nicht klappt, weil ich denke, da würde ich mich zu sehr abmühen müssen, wäre zu kritisch mit mir selbst. Nicht, dass ich die Herausforderung nicht annehme, aber dass ich halt denke, da wird jetzt keine Seite glücklich bei. Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn du das so erkennst, also ich denke, also deswegen sind ja auch gute Regisseure da, dass die mit einem so einen Weg bestreiten. Mhm. Und am schönsten finde ich natürlich, wenn man irgendwo anfängt und aber da landet.
Wenn man sich gemeinsam erarbeitet.
Genau, und dann auch zurückblickt und sagt, hey, irgendwie bin ich wieder ein Stück vorangekommen und gewachsen.
Ja. Und jetzt derzeit bist du überall schön verwurzelt bzw. etabliert. Beim Sprechen, beim Synchronsprechen, beim Schauspielern auch.
Ja, also ich habe vor 3 Jahren entschieden, wirklich nicht mehr fest engagiert zu sein im Theater. Die Zeit ist wirklich...
Hattest du das schon mal und hast es dann gebrochen?
Ich hatte das schon mal und bin ja dann danach in Amerika gelandet. Und dann kam ich wieder und ein guter alter Freund, mit dem ich in Oberhausen war, der wurde Intendant in Dortmund und ist jetzt in Wien. Und der sagte, ach komm, hast du nicht nochmal Lust? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe dahin. War da 4 Jahre und das war einfach... Ja, eine Katastrophe für alle Beteiligten.
So ein bisschen wie Howard Carpendale, die Comeback-Tour von der Comeback-Tour von der Comeback-Tour.
Ja, ja.
Hast du das eigentlich öfter mal?
Nach 3 Jahren habe ich dann gemerkt, die Bühne fehlt dir doch, jetzt gastiere ich, jetzt mache ich ein schönes Stück in Mainz und Umgebung, eine schöne Komödie. Und ich glaube eben, ich habe für mich, glaube ich, beschlossen, die nächste Zeit will ich nur noch leichte Komödien, kein irgendwie, du gehst hin, stellst dich als Baum, schreist Liebe und gehst wieder ab oder so, sondern nein, ich will ein Stück mit Anfang, Ende, Küssen und Schluss oder Essen oder so. das ist jetzt der Fall. Es ist ein tolles Stück, eine Extrawurst. Und das mache ich in Mainzer Kammerspielen und mit sehr netten Kollegen und guten.
Schön.
So. Als Gast und fertig. Und,
für eine bestimmte Spielzeit und abgerundet dann.
Ja, vielleicht auch länger, aber dann weiß ich, das ist das. Ich mache das Stück. Ich habe mir es ausgesucht. Ja. Kein Intendant hat mich besetzt, sondern ich habe gesagt, ja, das Stück gefällt mir sehr gut. Die Rolle finde ich gut, will ich machen. Und es ist einfach, ja, vielleicht ein bisschen zurückgehen in die Zeit, ne? Weil sich das Theater doch recht verändert hat.
Außer beim Synchron, in welchen Genres des Sprechens bist du sonst zu Hause, würdest du sagen?
Zu Hause bin ich ganz viel in Computerspielen. Da kennen mich die meisten Leute aus, keine Ahnung, The Last of Us ist ein Spiel. Mhm. Kriege ich ganz viel
Fanpost. Da hast du eine der Hauptrollen gesprochen.
Ja,
ne?
Joel. Ja,
Joel. Da waren wir jetzt noch, im zweiten habe ich mitgemacht. Da war ich der Manny, der einer der der Bösen. Ja, wohl, es ist ja eigentlich nicht. Kannst ja nicht wirklich sagen, welche Seite jetzt die Bösen waren.
Ja.
Ohne jetzt hier Leute, die das noch spielen wollen. Entschuldigung.
Ich krieg Briefe von 14-Jährigen und denk mir, Alter, ihr spielt schon Zombiespiele? Alles klar. Okay.
Ach, das Zombiespiele sind ja gar nichts, wenn du 14 bist.
Ja, weiß ich nicht. Bei mir, weil ich hatte noch dieses Spiel, wo man links und rechts so einen Ball.
Ping-Pong,
so,
Pong.
Ding, ja. Pong. Genau. Damals von Thomas Gottschalk hast beworben.
Auch, hast du da auch Briefe an Thomas geschrieben? Kannst du mir mal das Ping ansprechen?
Ja.
Mich grüßen. Ja, kriegst du solche Nachrichten auch?
Absolut. Spricht, ne? Gerade heute habe ich was gemacht, aber auch wirklich für einen netten Kollegen, für ein Theater habe ich eingesprochen, dass die Zuschauer, die wenigen, ihre Handys ausschalten sollen und so. Ja.
Hast du das dann als Rolle gemacht, als Javier Bardem?
Ja, als
oder
Joel.
Als Joel. Okay, cool.
Ja. Also es gibt ja doch viele Gamer, war mir gar nicht so klar. In Spanien ist es Nintendo.
Du musst mal auf die Kölner, also wohnst doch in Köln, du kennst doch die Gamescom, was meinst du, was da immer los ist?
Ja, klar, aber war sonst nie so mein Ding.
Mhm.
Ja, genau, was hier die Zombiespiele und so sind, Uncharted und so weiter, ist in Spanien Nintendo. Da bin ich beim, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Mario Smash, da. Dann kriege ich auf einmal Briefe von irgendwelchen Spaniern.
Da sprichst du dann noch Spanisch auch, ja?
Das ist dann Spanisch.
Cool. Genau.
Ja.
Das kommt noch aus der Zeit, auch wo du da gewohnt hast, hast du da schon da Fuß gefasst oder als Spanisch machst du, als Espanol?
Ja, Espanol, genau. Ja, ja. Für ganz normale spanische Spiele oder in Spanien bin ich zum Beispiel der, darf man hier eigentlich Werbung machen, der Ricola?
Du darfst eigentlich sagen, was du möchtest.
Ja, Ricola! Gut, also genau, das ist Ricola. Wer hat's erfunden? Ja. Mach ich in Spanien. Ja.
Cool. Hast du schon mal eine Rolle auf Spanisch und auf Deutsch gesprochen? In einem Spiel oder in einer Serie auch vielleicht? In einem Film?
Fällt mir jetzt nichts ein. Also wenn dann Deutsch mit spanischem Akzent oder umgekehrt. Aber also gleichzeitig.
Also ich dachte in beiden Produktionen.
Spanisch und Deutsch. Ja, das gibt's schon. Das gibt's schon öfter. Ja. In vielen Sachen, auch Werbung. Also ich mache jetzt zum Beispiel, darf ich, obwohl ich sie wirklich nicht mag, werde ich selber so eine Art Influencer und mache das in drei Sprachen dann, ja, für eine teure Uhrenmarke.
Aha.
Nein, nicht Rohl. Ja.
Aber Games machen dir auch viel Spaß, ja, wenn du sagst, du bist da zu Hause.
Ja, macht Spaß, bis auf, was viele Kollegen kennen, die Schreierei. Ja. Also wenn es dann zu viel wird, ist schon anstrengend. Aber sonst, klar, ist super.
Ja. Spielst du denn auch vielen.
Also ehrlich gesagt,
bist du noch nur FIFA. Ping-Pong. Achso, FIFA, ja.
Ich spiele Karten gerne, Doppelkopf. Nee, wirklich eigentlich nur FIFA. Ich bin ja nicht aus dieser Computergeneration.
Ja.
Meine Kinder sind schon...
Jawohl, da gibt es ja keine Generation mehr, oder? Ich glaube, je nachdem, wo man... Wenn man
Alter,
das
weißt
früher
du, wie
schon...
alt ich bin? Ich habe die Mauer noch erlebt.
Ja, aber da... Aber du könntest ja, es gibt ja auch Leute, die damals schon interessiert waren an Pong oder wie das hieß. Und ach dann so. Halt über Monkey Island über oder Pac-Man über Monkey Island. Über
okay,
weiß
Pac-Man,
ich was.
War, das war geil, oder? Ja, hat sich ja dann doch später, bis vor kurzem gab es doch noch Snake oder gibt's wieder, ne?
Über ja, den, ja,
über
klar.
Die Handys. Geil.
Auf deiner Website habe ich gesehen, dass du was von 1. FC Köln gesprochen hast.
Ja, das ist toll. Und leider auch Corona-mäßig, es ist so ärgerlich. Mir sind, weil du sagst, ich bin so immer per Zufall irgendwo reingekommen. Ja. Mir haben aber auch leider Ereignisse immer Striche durch die Rechnung gemacht. Als ich in New York war, sollten wir danach eine Tournee in Japan machen. Ja.
Mit dem Stück vom Broadway?
Ein nochmal erarbeitetes Stück. Aha. Und dann kam Fukushima.
Ja. Oh.
Die Sponsoren haben alle das Geld zurückgezogen und ich stand so da. So. Beim FC habe ich genau diese Image-Film-Geschichte und ich habe mir.
Also ein Image, das die es nicht gesehen haben oder kann man im Internet sehen, ne? Ein Image-Film über den 1. FC Köln. Ja,
ja. Ja. Ja, ja. Und das sollte dann auch weitergehen. Die machen ja selber so eine Serie 24/7 und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und wir hatten vor, eine Sendung vor der Kamera zu machen. Ich mit den Jungs. Also nicht alle, sondern im so wie ich jetzt heute hier, bei denen zu Hause, was kochen, ein bisschen reden. Ja. Und klar, jetzt ist kein Geld da. Das sind alle, das wurde mir echt kaputt gemacht.
Aber das sollte jetzt auch diese Saison passieren, das war nicht vor 5 Jahren.
Nee, das war jetzt im März, wollten wir anfangen. Es war wirklich so, ja, vielleicht wird ja noch was draus. Aber ich bin ja wirklich mit Leidenschaft da, weil wir Schauspieler sind ja so dramatisch und Drama in Köln muss ja... Also ich könnte niemals Bayern-München-Fan sein. Das
Du bist ja eh nur Zuschauer.
Da bin ich nur Zuschauer, genau. Ja, aber es macht Spaß, natürlich. Also ich glaube, insgeheim will ich Stadionsprecher werden, obwohl wir einen guten haben.
irgendwann bist du dann eingestiegen bei Stimm und Truppi oder hast es
Nein, mitgegründet? Nein, ich habe das mitgegründet, genau. Ich habe mit Oliver Kriech-Matura, das war auch mein bester Freund, mit dem habe ich eben auch eine Dauerkarte im FC gehabt. Mhm. Leider ist er verstorben.
Ja.
Und wir haben zusammen Stimm und Truppi gegründet.
Das ist ein Studio für Leute, die das nicht kennen,
Tonstudio? Tonstudio. Mittlerweile bin ich nicht mehr dabei, er ist nicht mehr dabei. Und die machen aber sehr viel Synchron und so mit Köln Synchron, einer anderen Firma zusammen. Aber das war unser Baby. Es hat mir auch leid getan, es jetzt kürzlich abzugeben. Aber ich habe dann mein eigenes Studio nochmal gemacht. Und genau. Der Name entstand natürlich aus einer Kölschlaune, ist ja klar. Würde ja kein Mensch sonst sowas machen.
Was war denn die Intention damals, so ein eigenes Studio zu gründen oder zu haben?
Olli fing damals an, wir haben uns in Bonn haben wir ein Stück zusammen gemacht und er sagte, Mensch, bei mir kommen die Sprechersachen so ins Laufen und ich auch. Und dann hat er in Nürnberg eine Annonce gelesen, dass eine Sprecherkabine verkauft wird für 2000, ich glaube damals noch Mark, da war es noch... Mark. Und dann hat er gesagt, komm, ich leih einen Lieferwagen und hol die. Und dann haben wir uns ein Studio gemietet in Köln am Ring und dann war das Stimm und Truppi.
Schön. Erstmal nur so für euch? Für eure
Erstmal
Belange,
nur für uns und wollten natürlich auch eigene Sachen machen, haben auch Podcasts gemacht, haben den Märchen-Podcast erfunden, was super lief, aber kein Geld einbrachte. Wir wollten auch Geld verdienen, aber es hat uns zumindest eine große Bekanntheit eingebracht.
Ja, Stimm und Truppi ist immer mal wieder ein Studio, wo ich bin übermorgen wieder mal da, wenn ja. ich was für Logo mache. Ich finde es ja immer wieder schön, weil es so ein schönes heimisches
Studio ist. Ne? Genau. Ja, das war uns auch immer wichtig. Als Olli noch da war, haben wir vorne erstmal auf dem großen Bildschirm immer FIFA gespielt und die Kunden mussten an uns vorbei sich von uns anschreien lassen. Ey, Mann, das ist gerade Freistoß! Verdammt nochmal!
Ja, man kommt dort rein von der Straße und läuft quasi erstmal am Fernseher
ja,
vorbei.
Ja, genau. Ja, klar. Genau, und da haben wir immer Turniere gemacht. Und der Olli war auch einfach der Knaller, der hat dann die Zeit vergessen, ja. gespielt und ich so, du Olli, wir haben aber gleich eine Schaltung. Und er so, was? Ja, das war cool, das war einfach so unser Jugendlager.
Und jetzt hast du nochmal ein eigenes Studio für deine Aufnahmen hauptsächlich?
Einfach
selbst
für
auch, ja?
meine Aufnahmen, ich mache jetzt viele Hörbücher und so, genau.
Ja. Was hast du da für ein Hörbuch gesprochen neulich, wo du mal sagen könntest, hört euch das mal an hier.
Gerade zwei, beim Leben meiner Schwester, wenn ich den Titel richtig erinnere, das ist sehr, sehr schön.
Mhm.
Und was war das andere? Ach, das ist auch, ne, die Kollegen von Audible, wenn man da Carlos Luber eingibt. Das ist eine Geschichte, die führt uns auch über die Jahrzehnte zurück und zitiert halt so Sachen wie Jimi Hendrix und was da so zu jeder Zeit war. Ist auch sehr nett, so eine kleine Liebesgeschichte.
Schön. Ja, sowas wie du im Theater wolltest, ne?
Ja.
Abgeschlossen, zack, Kuss, bumm, Ende.
Ja, genau. Genau. Also von einem Liebespaar, was sich kennenlernt und jedes Jahr wieder da treffen will in München auf dem Oktoberfest und sich jedes Jahr verpasst.
Mhm.
Und irgendwann ganz am Schluss, als sie Rentner sind, zusammenkommen. Einfach eine schöne Liebesgeschichte. So.
Was würdest du denn sagen beim Synchron, was dich da besonders fasziniert? Im Gegensatz zum Hörbuch sprechen, wo man es vielleicht in Anführungsstrichen
trocken davor. Ich zitiere mal meine Freundin, ich sage trotzdem Frau immer, obwohl wir nicht verheiratet sind, die nämlich sagte, wir haben zufällig, wirklich zufällig, vor 4 Tagen oder so lief Skyfall im Fernsehen und haben das mit der 15-jährigen Tochter geguckt.
Mhm.
Und die dann nochmal sagte, Mensch, das ist ja Wahnsinn, wie du da verschmilzt. Also das ist ja wirklich, wenn der die Bewegung macht, diese Dynamik, das ist ja wie eine Person.
Mhm.
Und ich war natürlich toll und denke, das ist, glaube ich, das Faszinierende, dass man so verschmilzt und wenn wir vergessen können, dass wer dahinter steckt, dann ist das, ja, das Faszinierende.
Ja. Ich hatte hier mal den Kollegen Thomas Küchler sitzen, der sprach von so einem Gänsehautfaktor, den man bekommt, wenn bestimmte Projekte, sei es Musik, Sprechen, Schauspiel oder was, wenn irgendwas so richtig, wenn alle Zahnräder ineinander fassen und es irgendwie der Funke überspringt und es funktioniert, dann gibt es diesen Gänsehauteffekt. Und man denkt, oh wow, das ist, wir schaffen hier gerade was Großes oder was Schönes. Nicht unbedingt was Großes, wo man sagt, oh, das steht auf der Litfaßsäule morgen. Aber irgendwie, das Projekt und sei es noch so klein, was wir jetzt hier machen, das läuft gerade. Das
ist dann so, ich sage dann immer, das ist wie Fliegen, ne? Das ist so ein, man fühlt sein Körpergewicht nicht mehr, man ist so irgendwie leichter. Ja. Es fühlt sich einfach schön an, wie in so ein ganz tolles Kissen gekuschelt. Keine Ahnung, fliegende Kissen.
Ja. Synchron ist wie ein fliegendes Kissen.
So.
Carlos Lobo.
Ja.
Wie, ist das dein offizieller Künstlername oder hast du den nur vereinfacht?
Jetzt sind wir ja wieder bei Amerika gelandet.
Sorry.
Ist ja in Ordnung. Also die Agentin da sagte, what's your name? Juan Carlos Lopez Romero, that doesn't work. Und dann, Spitzname ist ja Lobo, der Wolf, weil Lopez, Lupus, Latein, der Wolf. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, Carlos Lobo, fertig, ja. Außerdem Lopez gibt's schon, da haben wir die Jennifer, das reicht. Ja. Und
aber
Carlos
ist
der Lobo, komm mal her, war auch eh schon hier immer. Mein Bruder hieß Lupo, ja, unter den Handballern, also.
Ist es denn tatsächlich auch der offizielle Künstlername im Pass?
Ja, genau. Pass, das ist der, nee, nicht im Pass. Im Spanien erlaubt das nicht. Ich habe ja einen spanischen Pass. Aber ist ja egal. Vielleicht hat es auch nochmal, vorhin hatten wir da diese Self-Fulfilling, vielleicht ist es durch das Annehmen einer doch anderen Identität auch leichter, dann nicht zu sagen, ah, das hätte sie jetzt besser machen können. Oder da, ja, war halt der Lobo, sorry. Ja. Ja, wenn ich ihn sehe, sagen wir das. Ja. Der Wodka ist alle.
Mann. Oh, sorry, hier unten, ich schütte dir noch was ein.
Ja, alles gut. Alles klar. Ja, machen wir kurz mal. So, du kannst ja schneiden, oder?
Ja, ja, aber ich kann ja doch drin lassen, wie du willst, ne?
Nö, weiß ich nur, wie lange das geht. Also, wie lange willst du mich hier noch halten? Werden meine kleinen Kinder eingeschult bald.
Deine Tochter, sagst du, ne?
Hast du? Vier Stück.
Vier Stück. Deine vier Töchter.
Vier Töchter. Mehr, plus Frau.
Also, okay.
Ich war ja schon einziger, wie gesagt, Junge in der Klasse. nee, das wäre mir zu viel.
Werden die auch
zwei
Spanisch
Kinder
erzogen?
Und zwei. Mit den beiden Kleinen spreche ich noch mehr, das stimmt. Mhm. Ich sollte eigentlich auch mit den Größeren. Die sind ja dazugekommen. Das sind nicht meine eigenen. Und die haben auch Spanisch in der Schule. Aber ja, wahrscheinlich müsste ich ja das. Die können das, die verstehen. Alle vier verstehen sie mehr, als dass sie reden. Und jetzt habe ich aber beruhigenderweise von meiner Freundin gesagt bekommen, dass es normal ist, dass sie sich für eine Sprache erstmal entscheiden und die zweite später kommt. Und es ist natürlich Deutsch, weil sie hier in der Kita sind und so weiter.
Ja, ich habe einen Kumpel, der ist Peruaner, der hat auch gesagt, ich spreche mit meinem Kind nur Spanisch und das Deutsche wird er lernen auf der Straße, in Anführungsstrichen, ne? Also in der Kita, in der Schule oder so. Da habe ich zuerst gedacht, oh, das ist aber bestimmt eine gefährliche Herangehensweise an Bildung, weil Erziehung, weil...
Naja, so haben es meine Eltern ja auch gemacht. Meine Eltern konnten ja gar nicht richtig Deutsch. Also die haben mir nach 35 Jahren Deutschland immer noch nicht wirklich gut gesprochen. Mhm. Das waren auch diese Generationen, diese Arbeitergenerationen, die kamen, die haben einfach so gebrochen Deutsch, also ein bisschen gebrochen und so.
Ja. Wie gehst du das denn dann an mit deinen jüngsten Kindern oder mit deinen Kindern überhaupt? Sagst also du, jetzt sprechen wir mal, vamos a hablar español.
Ja,
so,
nee, ich mach
Nachmittag
das einfach.
Oder einfach so.
Also es wird immer besser. Also ich merke, dass mein Unterbewusstsein sagt, Carlos, Spanisch. Mhm. Und dann mache ich das. Wenn Pepe dann auf Deutsch antwortet, wiederhole ich das auf Spanisch und so. Das geht schon.
Ach so, ja, okay, interessant. Und Bücher und so werden auch...
Spanische Bücher haben sie auch. Aber, also da muss ich auch sagen, ist natürlich dadurch, dass ich den ganzen Tag so viel am Quatschen bin, da kann das Charlotte besser. Ich bin dann irgendwann so fusselig, ich lese gar nicht so gerne.
Also, ich habe das auch manchmal. Ich komm vom Job wieder und habe irgendwie wirklich... Also die Sprecherjobs sind ja selten wirklich, dass du 8 Stunden am Stück im Studio stehst oder so. Ne? Wenn du ein Hörbuch sprichst, bist du viel am Quatschen. Also, ne? Und wenn du Synchron machst, machst du auch viel. Aber wenn du mal jetzt so einen Imagefilm oder einen Erklärfilm oder eine Werbung sprichst, da bist du ja nicht so lange im Studio.
Nee, aber ich bin schon, also glücklicherweise natürlich toi, ich habe halt am Tag 3 oder 4 verschiedene Termine. Ne?
Genau, aber ich meine jetzt so, ein Termin am Stück ist jetzt meistens nicht so super lang.
Ja.
Dann komme ich manchmal nach Hause und habe den ganzen Tag gequatscht, weil ich ein Hörbuch eingelesen habe oder so. Und dann habe ich trotzdem irgendwie das Bedürfnis, meiner Frau eine Frikadelle ans Ohr zu quatschen, dass sie sagt, hey Mann, du warst den ganzen Tag im Studio, was bist denn jetzt noch so redselig? Und dann ist es manchmal bei mir, dass ich denke, ja, ich habe den ganzen Tag gesprochen, aber das war alles vorgegeben, es war nichts, was mein eigener Output war.
dass ich manchmal dann denke zu Hause, so, jetzt muss ich erstmal alles rauslassen, was selber mir noch drauf liegt. Bei dir sagst du ja, nee,
bin
Mund ist fusselig.
Und dann anders gepolt. Ich stelle mich dann an den Herd und koche was Schönes, mache eine Flasche Wein auf und
summst vor dich hin.
Oder lass mich von irgendwelchen Netflix-Sachen berieseln. Ja.
Machst du auch Musik?
Jein, also nicht wirklich. Ich spiele Ukulele und Cajon natürlich aus dem Spanischen, ist ja klar. singe auch sehr gerne. Habe auch einige Liederabende gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, das waren die schlimmsten Tage, weil vor der Vorstellung diese Angst, die da aufkommt, weil du ja nicht improvisieren kannst. Die Melodie rennt dir davon und wenn dir der Text fehlt und so, ja. Bei einem Theaterstück, da kannst du ja ein bisschen noch was anderes, ja. Aber da, schwierig.
Ja, wir hatten ja auch ich hatte ja auch die Kollegin Maike sitzen, die
Maike Dähn,
ja, natürlich, genau.
Da darf ich jetzt demnächst ihren Vater spielen. So weit ist es schon gekommen.
Im Synchron oder im Schauspiel?
Ja, bei einem Hörspiel. Hörspiel.
Oh, das ist doch eine nette Kombo, glaube ich.
Ach so, ja klar, nee, nur weil, weißt du,
Du denkst dir gerade, die Zeit läuft weg. Ja. Du würdest lieber ihre jugendlichen Love Interest spielen.
Ich würde ihren Sohn gerne spielen.
Die Maike sagte jedenfalls, dass sie, die ist eine selbstbewusste, lustige, kecke Person, ja, ne? Und überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Aber sie sagte, wenn sie singen muss im Studio und sie weiß, dass sie heute singen muss, da wird sie nervös und kriegt Schweißausbrüche davor. Ja. Weil es dann auch nochmal was anderes ist, obwohl du, wenn du sagst, dir bleibt keine Zeit zum Improvisieren und die Musik läuft dir davon, ne? Das kann man natürlich so sehen. Andererseits könnte man auch sagen, ja gut, okay, aber das ist vorgegeben. Ich muss es einfach nur auswendig lernen und dann kriege ich es hin.
Ja, aber das ist halt so ein Spleen, den ich dann entwickle. Ne? Was ist, wenn der Text fehlt? Was ist? Weil ich hatte auch zum Beispiel Karl Valentin, ja, ein Lied aus Gesprengsel. In Nürnberg kam das Ganze, es sind ja mal erst recht doch, als es mir zu viel war. Also nicht mal sinnmachende Sätze. Und die Melodie war wenn du einmal raus bist, ja, ist dann hart. Ich habe auch mal in Bonn gehen ja über 1000 Zuschauer in die Oper rein und habe mal bei Anna Tefka, den Pertschik, ja, sie sind so glücklich und zufrieden. Ey, ist Wahnsinn, ich bin da jedes Mal gestorben, 4 Kilo abgenommen und mir dann nach Erleichterung 5 Kilo angefressen. Ja. Obwohl ich es wirklich sehr, sehr gerne mache.
Apropos gerne machen, was möchtest du denn in den nächsten, ich sag mal einfach irgendeine Zahl, man sagt ja immer so den 5-Year-Plan, ich meine, ich bin da selber kein Freund von, wir sind ja beide selbstständig oder freiberuflich unterwegs, da hat man ja sowieso nicht so eine feste Marke, an die man sich hält, aber in den nächsten 5 Jahren, was möchtest du da gerne noch vertiefter machen? Ist es eher die Synchronsache oder vielleicht das eigene Studio dann nochmal neu aufbauen vielleicht?
Nee, das eigene Studio nicht. Das ist alles abgedeckt. Synchron auch. Ich muss ehrlich sagen, mir reicht es mit dem Synchron, weil wenn es noch mehr wäre, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ganze Zeit in einem dunklen Studio und die Cutter, die dann in ihr Gummibärchentüte reingreifen.
Und du darfst nichts essen.
Und ich darf nichts essen. Und es ist dunkel und du kommst raus.
Kriegst immer Buttermilch in die Fresse.
Ja, nee, also das reicht. Ich stehe einfach wahnsinnig gerne auf der Bühne und vor der Kamera. Ich würde gerne einfach mal eine schöne Netflix-Serie, Hauptrolle, sowas. Mhm. Ja. Ein Bühnenprogramm mit meiner Freundin sind wir am Erarbeiten. Ansonsten ist ehrlich gesagt ist alles da.
Wie schön.
Ja.
Klingt doch toll.
Ja, ich gucke gerade so ein bisschen in mich hinein.
Ja, und wir haben ja auch gelernt, beim Carlos Lobo gibt es wenig Sachen, wo er sagt, das will ich jetzt unbedingt und da hänge ich mich hinter, sondern du gehst jetzt gleich hier raus und dann kriegst du zufällig bestimmt eine SMS oder einen Anruf mit einem interessanten Projekt, was dir dann nicht in den Schoß fällt, unverdient, sondern was du, wo du halt so reinstolperst.
Wenn das so ist, gucken wir mal. Also, keine Ahnung, vielleicht, ja, ich muss mal tiefer gucken, aber ich glaube, ich habe alles. Ich habe eine tolle Familie, tolle Kinder. Das Einzige, was mir auf den Nerv geht, ist dann die Angst um die Familie. Ja. Mhm. Das war mir, ich bin ja sehr spät Vater geworden, war mir nicht so bewusst. Aber diese Bilder, die in einem dann so kommen, dass dem Kind was passiert oder so, das ist schon sehr lästig. Bin ich sehr unzufrieden damit.
Gut, bis zur ersten Hälfte des Satzes wollte ich noch sagen, auch Mensch, wie schön, was für ein angenehmes Dasein und wie Wohlfühlen für die Seele. Ach, Quatsch, aber dann hat er
so, ich glaube, jeder hat doch da Sachen, also zum Beispiel auch körperlich, müsste mehr Sport machen, so Sachen.
Lieber Carlos, lieber Juan Carlos.
Ja, López Romero, du kannst es ja, say it.
Juan Carlos López Romero.
Eso es.
Muchas gracias por la visita. Nos vemos la próxima vez.
Sí.
Und dann kennen wir uns ja, wenn wir uns mal zufällig im Studio begegnen jetzt, ne?
Ja.
Wissen wir, wer wir sind.
Selten ist man ja heutzutage zusammen vor dem
Ja,
Mikro,
besonders ne? In dieser Zeit muss ja sowieso der eine schon längst weg sein, bevor der andere sich die Hände waschen geht, ne? Aber,
stimmt, ja.
Aber manchmal, wenn ich deinen Namen auf der Dispo sehe,
ja.
Sagen, ja, ach toll.
Da freuen wir uns.
So,
lächeln.
Ja.
Genau. Ja, sehr schön.
Alles Gute für die Familie und für dich und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis bald.